Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Ich bete nochmal und dann gehen wir in die Predigt. Danke, Jesus, für diesen Tag. Danke, dass du diesen Gottesdienst siehst, Herr, dass du jeden Gottesdienst in der Stadt heute Morgen siehst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du dein Wort einfach lebendig machst, dass du einfach redest heute Morgen. Herr, ich bete so sehr, dass du unser Herzen berührst und dass du uns zeigen lässt und schaust, wie du uns siehst. Und dass wir ganz neu auch entdecken, Herr, was für einen Plan du mit unserem Leben hast. Und dass du vor allen Dingen, dass du unsere Augen öffnest heute Morgen dieser Predigt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich hatte überlegt, was passt zu diesem Royal Ranger Gottesdienst. Ja, und mein Thema ist heute, ich versuche das kurz zu machen, die Predigt. Was siehst du? Ja, was siehst du? Jetzt könntest du sagen heute Morgen, ja, hier sind Royal Ranger, eine Gemeinde ist hier heute Morgen. Vielleicht hättest du gedacht, oh, ich wünsche mir viel mehr Leute, dass es viel voller ist. Aber die Brücke ist gesperrt, wir haben Marathon oder hier Fahrradtour, meine ich, endet heute hier die Tour Deutschland in Bremen. Und die Frage ist immer, was siehst du? Ja, was siehst du in deinem Leben? Und ich glaube, dass Gott uns unsere geistigen Augen, unsere Herzensaugen öffnen möchte. Und dass wir mehr das sehen, was Gott für dein Leben und für die Leute um dich herum hat. Und ich habe vor 3 Wochen über das Thema gepredigt, der Auftrag steht fest noch immer. Ja, der Auftrag steht fest noch immer. Das heißt, der Missionsbefehl, den Menschen das Evangelium zu verkünden, hinauszugehen und sie zu Jüngern zu machen, dass Menschen gerettet werden, in die Nachfolge Jesu hineinkommen, dass Menschen geheilt werden, wie wir es heute auch schon gehört haben, befreit werden, was Christ sagte, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dieser Auftrag gilt noch immer. Er gilt für dich, für mich und auch für die Royal Ranger, für uns alle. Und die Frage ist eben, ob wir diesen Blick da noch für haben, ob wir das noch wirklich vor Augen haben. Und wenn du mal überlegst, dein Leben, ja, deine 60, 70, 80, 90 Jahre, manche werden nicht mal 60 Jahre alt auf dieser Erde, diese kurze Spanne, die wir auf dieser Erde haben, unser Leben, ist im Vergleich zur Ewigkeit nichts, ist ein Hauch. Und manch einer sagt, ja, ich möchte mein Leben voll auskosten, nach mir die Sintflut, kostet es, was es wolle. Ja, man lebt nur einmal, so gibt es Menschen, die so leben. Und dann gibt es Leute, vielleicht so wie du und ich, die verstehen, nach diesem Leben auf dieser Erde geht es wirklich los. Ja, weil nach diesem Leben auf dieser Erde beginnt die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist ewig, sie wird niemals aufhören. Und deswegen ist das wichtigste Ziel, dass du mit Gott ins Reine kommst, dass dein Leben mit Gott ins Reine kommt, dass dir vergeben wird durch Jesus Christus, was er am Kreuz getan hat, und dass du die Menschen, die du triffst im Alltag, dass du sie eines Tages wieder siehst. Weil du kannst nur 2 Sachen mit in den Himmel nehmen. Deine Beziehung zu Gott, also dass dir vergeben worden ist, und die Menschen, die du da wiedersehen wirst. Alles andere kannst du nicht mitnehmen. Alles andere wird hier bleiben. Ja? Und Jesus sagt in Matthäus 28, ab Vers 19, da sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann sagt er ein Wort oder 2 Worte. Er sagt, darum geht. Sag mal, darum geht. Darum geht. Ja, darum geht, sagt Jesus. Nicht darum kommt. Ne? Wir warten immer, dass die Leute alle kommen zu uns, dass sie immer hier alle herkommen oder zum Ranger-Treff oder in die Church oder sonst wo. Jesus sagt, wir sollen gehen. Wir müssen gehen. Er sagt, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, und alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, sagt er, ich bin immer bei euch. Jesus ist immer bei uns. Der Heilige Geist wohnt sogar in dir, wenn du ein Kind Gottes bist, ein Christ bist. Markus 16, 15 heißt es, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das heißt, wir hören immer wieder, wir müssen gehen. Aber um zu gehen, müssen wir auch sehen. Wir müssen verstehen, was Gott tun möchte. Vor allem dürfen wir diese Vision nicht verlieren und diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und das ist der Grund, warum wir heute Morgen zusammenkommen. Wir kommen hier zusammen, um zu gehen letztendlich, um wieder rauszugehen. Wir kommen eigentlich hierher, damit wir wieder gehen. Okay? Wir kommen nicht, um zu bleiben. Manche denken, ja, ich komme in die Church, ich komme zu den Royal Rangers, zur Jugend, um zu chillen, um Party zu machen, Pizza zu essen, um Urlaub zu machen. Ja, das denkst du vielleicht, aber die Gemeinde Jesu oder die Royal Ranger sind kein Ferienort. Auch wenn es vielleicht manchmal so vorkommt. Habe ich auch mal gedacht, als ich da in Godenstedt war vor vielen Jahren, auf diesem Pfingstcamp. Es hat total Spaß gemacht. Wir haben eine richtig Hammerzeit gehabt. Aber ich habe gemerkt, es war auch anstrengend. Ich habe draußen geschlafen, im Zelt. Ich musste Holz holen. Feuer machen haben die Kollegen übernommen, weil ich das nicht konnte. Wir haben draußen gegessen und ich habe gemerkt, dass hier draußen dieses Camp, das ist nicht nur Urlaub, sondern das ist viel mehr. Und auch heute Morgen bist du vielleicht hierher gekommen oder bist irgendwo im Gottesdienst in Bremen, wenn du das hörst, und du sagst, ja cool, Sonntag ist Chillen angesagt, ausruhen, Spaß haben, Leute treffen, eine Predigt hören, Gottesdienst erleben, Kuchen essen, Kaffee trinken, anschließend noch ein Rollo, vielleicht gehen wir ins Restaurant. Alles richtig, alles wichtig, alles gut, einander kennenzulernen, mehr zusammenzukommen, in den Teams. Und das brauchen wir, das ist wichtig. Warum? Damit wir den anderen kennenlernen, damit wir lernen, zusammen zu arbeiten. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, haben wir etwas ganz Wichtiges nicht verstanden, welchen Auftrag Gott uns gegeben hat. Weißt du, er ist gekommen, um Menschen aus der ewigen Trennung zu ihm, aus der ewigen Finsternis, die Menschen ohne Jesus erwartet, herauszuholen und zum liebenden Vater zurückzubringen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, damit dir und mir vergeben werden kann. Und das Problem ist, die meisten Menschen sagen, ich glaube an Gott, aber die Bibel sagt, dass Satan und die Dämonen auch wissen, dass es Gott gibt und sie glauben in dem Sinne auch, dass es Gott gibt, aber sie werden niemals gerettet. Sondern gerettet wirst du nur, wenn du dieses persönliche Opfer, was Jesus am Kreuz getan hat, für dich in Anspruch nimmst. Wenn du sagst, Jesus, danke, dass du das für mich getan hast, für mich persönlich, Andreas. Und wenn du sagst, Gott, vergib mir, ich vertraue dir, ich komme zu dir. In dem Moment wirst du gerettet. Ja? Und das Wichtigste ist einfach, nur die, die den Heiligen Geist empfangen, sind Kinder Gottes. Nicht indem du die Bibel kennst, indem du die Bibel liest, indem du in eine Gemeinde gehst, sondern in dem Moment, wo du den Geist Gottes empfängst, von neuem geboren wirst, bist du ein Kind Gottes. Das ist die einzige Garantie, dass du wirklich eines Tages beim Vater sein wirst. So, wir dürfen bei diesem ganzen Zusammenkommen nicht vergessen, dass wir auch wieder gehen müssen. Ja? Wir müssen gehen, wir müssen im Alltag gehen. Und ich finde, die Ranger machen das total super. Also, wie gesagt, es gibt, glaube ich, keine bessere Arbeit, um Teenager, Kinder und Jugendliche, Menschen zu erreichen, in dem das, was ihr da macht, in dem das, was, wie ihr euren Weg geht und diese Vision, die ihr habt. Wir müssen gehen, wir müssen in der Kraft des Heiligen Geistes gehen. Und ich war ja schon einige Male bei euch auf dem Camp auch, also beim Stammtreff. Und was ich einfach genial finde, dass Gott, egal wie viele Leute da sind, dass Gott einfach da ist und dass Herzen berührt werden, dass Herzen verändert werden und dass Kinder und Jugendliche von Jesus hören. Und vielleicht ist es so, dass sie sich nicht gleich für Gott entscheiden. Vielleicht hören sie nur und gehen dann weiter, aber ich denke, wenn sie erwachsen sind, wenn sie ihren Weg gehen in ihrem Leben, wenn sie sich eines Tages daran erinnern, was sie bei den Rangern erlebt haben. Das ist so wichtig. Was wir brauchen, was wir von Tede und von Amir bereits gesehen haben heute, was ganz wichtig ist, was brauchen wir in unserem Leben? Ein Kompass, genau, ein Kompass. Haben wir heute natürlich alle nicht mehr. Heute haben wir alle ein Smartphone, da ist so ein Dings-Gyro drin, also GPS-Empfänger. Also wenn die Satelliten runterfallen oder Galileo-Satelliten runterfallen, ist eh alles vorbei. Wir brauchen einen Kompass. Aber was ist denn der Kompass für dich als Christ oder für dich, dem du Jesus nachfolgen möchtest? Was denkst du, was ist dein Kompass? Hat jemand eine Idee? Die Bibel, zum Beispiel das Wort Gottes. Und was noch? Was ist noch ein Kompass? Genau, der Heilige Geist, richtig. Der Heilige Geist und das Wort Gottes. Und Jesus sagt, ich bin das Wort. Das heißt, die Bibel, Jesus selber ist das Wort Gottes. Die Bibel ist lebendig. Das heißt, wir brauchen das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Und er ist der Einzige, der uns Leidenschaft und Feuer gibt. Er ist der, der uns Mut gibt. Das Wort Gottes ist es, das dich leitet und führt, das dich ermutigt, dich warnt und dir letztendlich auch den Weg für dein Leben zeigt. Und Gott möchte dir heute Morgen, sage ich dir, egal wie alt du bist, ob du jetzt schon 86, 87 bist, oder ob du erst 7 oder 8 Jahre alt bist, Gott möchte dir ganz persönlich jeden Tag zeigen, was er vorhat und wie du dein Leben meistern sollst. Gott möchte dir Ideen geben, wie du dein Leben und das Leben anderer Menschen bereicherst, erreichst, wie du andere letztendlich für andere ein Segen bist. Und deswegen brauchen wir so eine Sichtweise, dass wir verstehen, hey, was willst du tun, Herr? Manchmal sind es die Leiter, die sagen, hey, siehst du das nicht? Aber ich glaube auch, dass zu einem kleinen Mädchen, zu einem kleinen Jungen bei den Rangern kann Gott reden und sagen, hey, das ist das, was ich mit dir vorhabe. Ich weiß nicht, welchen Traum du in deinem Herzen hast oder welche Vision du hast, aber es kann sein, dass Gott dir was gezeigt hat, was die Erwachsenen gar nicht gesehen haben, was Gott aber tun möchte. Vielleicht heute, vielleicht morgen oder vielleicht auch dann, wenn du erwachsen bist. Und deswegen ist es so wichtig, zu verstehen, Gott, was willst du tun? Jesus sagt im Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus kam und wurde vom Vater gesendet. Und genauso bist du jemand, der gesendet wird. Ja? Du bist durch die Kraft des Heiligen Geistes jemand, der gesendet wird. Wohin denn? Ja, zu den Menschen zu gehen, die Jesus nicht kennen. Damit das, was du erlebt hast, Vergebung, Annahme, Liebe, Befreiung, was Christ auch vorhin sagte, damit das andere Menschen erleben. Und das geschieht nur, wenn wir echt ein Herz dafür haben, wenn wir das sehen, wenn wir Leidenschaft haben, wenn wir verstehen, Jesus, du liebst mich so sehr, du hast so viel für mich getan, ich möchte es mit anderen teilen. Das ist unser Auftrag. Reinhard Bonnke, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist mittlerweile beim Herrn, ein ganz berühmter evangelistischer oder Evangelist, Prediger. Er sagte mal, es ist unser Auftrag, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Das war so sein Motto. Die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Und ihr wisst, Reinhard Bonnke hat vor Millionen von Menschen gepredigt, in Afrika vor allen Dingen. Durch seinen Dienst, durch sein Werk sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen. Und das zeigt uns einfach, dass wir in einem realen Kampf stehen. Wir stehen in einem Kampf. Heute Morgen bist du vielleicht müde. Gestern hatten wir eine super Vorbereitung hier, die Generalprobe. Ich habe mich richtig gefreut. Ich war da oben alleine, hier die ganze Truppe. Es war richtig cool, aber man hat dann auch Angriffe. Dann klappt das nicht, dann läuft das nicht, dann ist man müde. Das heißt, wir stehen in einem realen Kampf, auch besonders, um das Evangelium zu verkünden. Und ich möchte heute Morgen ganz kurz über einen Kampf sprechen. Und zwar 2. Könige 6, Vers 11. Könnt ihr schon mal an die Wand werfen. Der Kerngedanke, über den ich sprechen möchte, was wir nicht sehen, werden wir auch nicht ändern. Wenn du etwas nicht siehst, wirst du es nicht ändern. Wenn du merkst, die Schnürsenkel sind immer offen und du fällst immer auf die Nase jeden Tag, merkst aber nicht, dass sie offen sind, wirst du sie sich zumachen. Ja? Was du nicht siehst, wirst du nicht ändern. Was wir nicht erkennen, können wir auch nicht glauben. Was Gott uns nicht zeigt, da können wir auch keinen neuen Mut und keine neue Vision für bekommen. Dann fehlt uns die Zuversicht, dann fehlt uns der Mut und wir wissen dann nicht, ja, was will Gott tun? Und bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute Morgen stehst, wie es dir geht, aber ich sage dir heute Morgen, bei Gott, ihm ist nichts unmöglich. Er kann alles tun, er möchte alles tun oder er möchte das tun, was für dein Leben das Richtige ist. Aber die Frage ist, ob du nur die Schwierigkeiten siehst, die Unmöglichkeiten oder ob du wirklich siehst, Gott, ich sehe viel weiter, weil du wirst Dinge tun in meinem Leben. So, was siehst du? Was siehst du mit deinen Augen, mit deinen Herzensaugen? Da möchte ich einmal kurz in 2. Könige 6 ab Vers 11 reinsteigen. Ihr kennt diese Stelle und die Bibelkenner unter euch, die alten Hasen, sag ich mal, oder euch Leute, die jung sind, aber schon die Bibel kennen. Da geht es um Elisa. Elisa war der Nachfolger von Elia, ein Prophet. Und es ist so, der König von Syrien führt Krieg gegen Israel, so wie fast immer. Und das ist dann so, die Israeliten kommen den Syrern immer zuvor. Und der syrische König rauft sich die Haare aus, sagt, das kann doch nicht sein. Warum wissen die Israeliten immer mehr als wir? Es muss unter uns einen Maulwurf geben. Es muss unter uns jemand sein, der uns verrät. Ein Verräter muss da sein. Und im Vers 11 heißt es dann, ich lese mal hier aus der neuen Lehm-Übersetzung, als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Und er sagte, einer von uns muss uns heimlich verraten und zu den Israeliten halten. Wer ist es? Wer ist der Verräter? Und der Heerführer sagt, mein König, keiner von uns ist ein Verräter. Aber dieser Prophet Elisa, der in Israel ist, der ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Stell dir mal vor, du wüsstest, was dein Nachbar neben dir im Schlafzimmer sagt und getan und gemacht hat. Aber Elisa, er konnte hören, was der syrische König in seinem Schlafzimmer flüsterte. Das heißt, Elisa wusste ganz genau, was der Feind vorhatte. Er wusste genau, was die Syrer vorhatten. Und dann heißt es hier im Vers 13, der König von Syrien, er befiehlt Folgendes. Er sagt, geht sofort los, versucht diesen Elisa zu finden. Und dann lass ihn verhaften und hierher bringen. Naja, und dann geht's los, der syrische König schickt sein ganzes Heer los, seine ganzen Streitwagen und Pferde und sie bekommen mit, dass Elisa sich in Dothan befindet. Und noch in der Nacht wird die ganze Stadt Dothan umzingelt von dem syrischen Heer. mit zig Pferden, Streitwagen, mit Soldaten bis an die Zähne bewaffnet, sage ich jetzt mal. Und am nächsten Morgen, als die Sonne aufgeht, Elisa ist noch im Haus, vielleicht macht er stille Zeit, vielleicht betet er, wissen wir nicht, vielleicht frühstückt er, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Diener von Elisa geht nach draußen und er reibt sich vielleicht noch die Augen und streckt sich einmal und schaut nochmal so in den schönen Sonnenaufgang. Und wisst ihr, was er dann sieht, der Diener? Er sieht ein Riesenheer um der Stadt herum. Er sieht das komplette syrische Heer mit Streitwagen, Pferden, bewaffnet bis an die Zähne. Und dieser Diener von Elisa, er bekommt es mit Angst zu tun. Er bekommt voll die Angst. Er sagt, ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Er wusste, seine letzte Stunde hat geschlagen. Er wusste, diese Leute, die Syrer, werden diese Stadt einnehmen und sie werden auch Elisa und auch ihn kalt machen und umbringen. Und Elisa, ganz ruhig, ganz gechillt, aus dem Hintergrund oder kommt vielleicht raus, Vers 16, da heißt es, Elisa beruhigte ihn, sein Diener. Er sagt zu ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben, sagt Elisa. Hey Diener, du brauchst keine Angst haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Und der Diener denkt vielleicht, hey, was haben wir gestern Abend für eine Pizza gegessen? Oder was ist mit Elisa los? Oder wie kann er das sagen? Ich sehe nur Feinde, ich sehe nur das syrische Heer. Ich sehe Männer bewaffnet bis an die Zähne und sie sind umzingeln die ganze Stadt. Wir sind umzingelt und wir werden sterben. Und dann betet, heißt es hier, dann betet er, Elisa. Und er betet Folgendes, er betet, bitte Herr, öffne meinem Diener die Augen. Elisa sagt, öffne meinem Diener die Augen, dass er sieht, was Gott tun möchte. Und da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen. Und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das heißt, Gott hat dem Diener die Augen geöffnet und er hat ein Heer aus Streitwagen mit Pferden gesehen aus Feuer. Und das war ganz klar ein himmlisches Heer, das war nämlich Gottes Armee. Und diese Armee war viel gewaltiger und größer und hat sie quasi beschützt. Und als die Syrer dann vorrückten, betete Elisa ein zweites Mal. Er betet Folgendes, er sagt, Herr, lass sie alle blind werden. Und in dem Moment, wo er das betet, werden alle blind. Gott schlägt das gesamte Heer und auch den Kommandanten mit Blindheit. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber Elisa muss irgendwie zum Kommandanten kommen und er sagt zu dem blinden Kommandanten, der vielleicht auf seinem Pferd sitzt und sagt, komm, ich führe dich jetzt. Und Elisa führt dann den Kommandanten mit dem gesamten syrischen Heer nach Samaria. Und das ist das Gebiet, wo die Israeliten waren. Und als sie dort ankommen, da reibt sich schon der König von Israel die Hände und sagt, so, jetzt schlagen wir los, jetzt töten wir alle Syrer. Das ist die Gelegenheit. Sie sind mit Blindheit geschlagen, sie können nicht sehen und ich werde sie alle umbringen lassen. Versteht ihr? Diesen Zusammenhang. Elisas Diener konnte nicht sehen. Also er hat nicht wirklich gesehen, was in der unsichtbaren Welt ist. Dann öffnet Gott ihm die Augen. Er sieht, dass das ganze Herr des Himmels da ist. Und auf der anderen Seite schlägt Gott die Feinde mit Blindheit. Das heißt, die Feinde können nicht mehr sehen, was Sache ist. Und dann sind sie in Samaria. Und Elisa sagt, halt, stopp, König von Israel. Nein, König Joram, du wirst sie nicht umbringen. Wir werden hier heute niemanden umbringen, weil du wirst Folgendes tun. Stattdessen wirst du ihnen kostenlos Logis und Essen zur Verfügung stellen. Und dann werden sie zu ihrem syrischen König zurückgeschickt werden. Das Resultat an diesem Tag war, es gab keine Toten, kein Gemetzel, sondern wir lesen in Vers 23, da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Hammer, oder? Und das Coole ist jetzt, von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelisches Gebiet. Das heißt, der syrische König hat sie nie wieder angegriffen. Das heißt, Gott kämpft anders. Gott öffnet die Augen und Gott schließt Augen und Gott möchte dir eine Strategie zeigen, er möchte dir Dinge für dein Leben zeigen. So, Elisa sah, was Gott tun wollte, sein Diener nicht. Gott möchte, dass wir erkennen, was er tun möchte. Was wir sehen, werden wir nicht ändern. Was wir geistig nicht sehen, werden wir auch nicht ändern. Was wir nicht sehen wollen in unserem Leben, packen wir auch nicht an. Viele Menschen sehen Dinge in ihrem Leben, aber sie packen sie nicht an, weil sie nicht wieder verletzt werden wollen. Weil sie genau wissen, wenn ich daran gehe, an diese Sache, dann wird das alles wieder in mir hochkommen. Und deswegen entschließen wir uns, nichts zu tun. Und dann bleiben wir in dieser Abhängigkeit. Dann bleiben wir in diesem Schmerz. Dann bleiben wir in diesem Ding, wo Gott uns auch nicht raushaben möchte. Wenn man so hier durch Bremen läuft, ich weiß nicht, ob du es kennst, dann siehst du so einen Bedürftigen oder einen Obdachlosen auf dem Boden sitzen und in dem Moment schaut man auch schon weg. Weil man genau weiß, der spricht mich jetzt an oder die spricht mich jetzt an und möchte etwas Geld haben oder etwas zu essen haben. Und dann hat man so ein unangenehmes Gefühl. Und manchmal ist es so, dass man dann doch hingeht und sagt, hey, ich möchte dir helfen. Ich gebe den Leuten zum Beispiel kein Geld mehr, weil ich weiß, wenn sie Geld bekommen, kaufen sie sich weitere Drogen oder andere Sachen dafür. Ich sage dann immer, möchtest du was zu essen haben? Komm, ich kaufe dir was zu essen oder wir gehen gemeinsam zu McDonald's und ich kaufe dir was. Viele sagen, nee, will ich nicht. Aber wichtig ist einfach, dass wir die Menschen sehen. Wichtig ist, dass wir diesen Obdachlosen, diesen Bedürftigen sehen. Und oft sehen wir ihn gar nicht, weil wir wissen ganz genau, wenn wir auf die Person zukommen, ah, die wird mich gleich fragen, ah, ich komme vom Aldi raus, hast du mal einen Euro, hast du mal 5 Euro? Und wir sehen die Menschen in dem Sinne nicht, dass wir sagen, ich will da nichts mit zu tun haben. Ich habe keinen Nerv darauf. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin so beschäftigt. Ich weiß ganz genau, der will mein Geld haben. Aber wenn wir die Menschen nicht sehen, wenn wir nicht sehen, was Gott tun will, können wir auch nicht agieren. So, man muss die Dinge sehen. Das bedeutet, Gott muss dein und mein Herz berühren. Er muss unsere Augen, unser Herz berühren. Für die Menschen hier in Bremen, für die Menschen in Niedersachsen, für die Menschen in Deutschland. Und weißt du, Gott fängt immer ganz nah an. Gott fängt nicht irgendwo an, sondern er fängt immer ganz nah an, und zwar bei deinem Nächsten, bei dem, der in deiner Familie ist, der bei dir in deiner WG mitwohnt. Vielleicht jemand in deiner Familie, der Jesus noch nicht kennt. Vielleicht dein Arbeitskollege, dein Nachbar. Ich weiß nicht wer, aber Gott stellt dir immer deinen Nächsten vor die Augen, vor die Nase und er fragt dich, siehst du ihn und siehst du sie eigentlich? Und das ist die Frage, sehen wir sie und sehen wir ihn überhaupt noch? Oder bist du und bin ich, sind wir nur beschäftigt, gestresst, abgelenkt und haben diese Vision verloren, dass Gott diesen Menschen erreichen möchte? Dass Gott das Herz dieses Menschen berühren möchte. Dass dieser Mensch genauso wie du Jesus erlebt hast, Jesus erleben muss. Ich habe einen kurzen, zum Schluss hier, eine kurze Frage an dich, einen kurzen Test. Ja, das zeigt, wie ich oder wie du, wie wir unterwegs sind. Ja, ich möchte dich fragen, die Gebete, die du letzte Woche gebetet hast, wenn du gebetet hast zu Hause, vielleicht hast du ja gar nicht gebetet, aber wenn du zu Hause gebetet hast, in deiner Kammer, in deinem stillen Kämmerlein, wie die Bibel sagt, oder wie, wo auch immer, die Gebete, die du gebetet hast, ganz ehrlich, wenn Gott sie erhören würde, alle, würde es dein kleines Leben verändern? Würde es dir noch mehr Komfort geben? Noch mehr gute Sachen? Klar, wollen wir frei werden von Schmerzen und von Dingen, die uns wirklich belasten? Oder würden deine Gebete, die du betest, wirklich Dinge in der Welt verändern? So, das ist die Frage. Das heißt, wir müssen verstehen, dass Gott da draußen Menschen hat, die ihn nicht kennen. Und dass er sich um dich kümmert, wenn du dich um das kümmerst, was Gott wichtig ist. Das habe ich oft erlebt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dir wird alles andere zufallen. Wenn du dich um das kümmerst, was Gott dir zeigt und gesagt hat, wird er sich um dein Leben kümmern. Ja, es geht sogar so weit, ich wollte letztens Split holen. Vor unserer Einfahrt sind so tiefe Lunken. Ich musste Split hinstreuen, damit der Weg wieder gerade ist. Jetzt kam ein Tiefbauunternehmen, die haben bei uns Netzwerkleitung gezogen, Glasfaserkabel. Anschließend haben sie alles neu hingemacht. Und ich sage zu meinem Sohn, guck mal, gut, dass ich keinen Split geholt habe. Gott kümmert sich, weil ich nicht die Zeit dafür hatte, als Beispiel. Ist nur ein banales Beispiel. Zum Schluss möchte ich nochmal ganz kurz, ich brauche mal 4 Freiwillige. Tede, Amir, also Freiwillige, ich habe die jetzt ausgesucht. Tede, Amir, Heiko und Anna-Sophie. Kommt ihr mal nach vorne? Okay. So. Freiwillige aus. Stellt ihr euch mal hier zu den beiden. So, ich möchte, dass du dich, warte mal, nee, so hinstellst. Und deine Tochter dahinter, direkt hinter Papa. Und ihr auch direkt hinter, bitte. Geht das? Okay, nur ein Beispiel. Ganz dicht, ja, so wie es geht. Okay, alles klar. Moment stehen bleiben und dann geht's weiter. Also, wir haben zurzeit über 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ja. Und man sagt, von diesen 8 Milliarden Menschen sind ungefähr 2,3 Milliarden Menschen Christen. man muss davon wissen, von diesen 2,3 Milliarden Christen sind nicht alle wiedergeboren. Also nehmen wir mal an, 2,3 Milliarden Menschen sind Christen und 5,7 Milliarden Menschen sind keine Christen. Das bedeutet, wenn Jesus heute wiederkommen würde, so wie es die Bibel sagt, oder wenn von diesen 5,7 Milliarden Menschen heute einer stirbt ohne Jesus, geht dieser Mensch für immer verloren. Er geht in die Hölle. Er ist für immer und ewig von Gott getrennt. Okay? Und jetzt sagt ihr ja, 5,7 Milliarden, das ist ja eine Riesenzahl, Andreas. Was ist denn das? Was sind denn 5,7 Milliarden Menschen? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ich auch nicht. Jetzt habe ich euch hier vier herrliche Menschen hingestellt, vier herrliche Geschwister, vier tolle Menschen, ja? Um das mal zu versinnbildlichen, 5,7 Milliarden. Am 24. Juli jährte sich das Love Parade-Unglück, was am 24. Juli 2010 in Duisburg stattfand. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnert. Damals gab es auf der Love Parade so eine Massenpanik und an dem Tag, am 24. Juli 2010, sind 21 Menschen gestorben. 21 Menschen haben ihr Leben gelassen, die Familie haben, die Freunde haben, die ein Leben haben, die Mama und Papa haben, Kinder haben, sind gestorben. Angenommen, wir würden diese 21 Menschen, so wie diese vier Menschen jetzt aneinander reihen, zusammenstellen, ja, so mit 30 Zentimeter Abstand immer, da würde es ungefähr bei 21 Menschen eine lange Schlange von 6,3 Metern ergeben. 6,3 Meter, Mensch an Mensch gereiht. Okay, bei 21. Vor zwei Jahren gab es die Flutkatastrophe im Ahrtal, 14. und 15.07.2021. Da starben 135 Menschen bei dieser Katastrophe. 135 Menschen sind gestorben. 135 Menschen, wisst ihr, wie lang diese Schlange wäre? Wie lang diese Schlange wäre? Wenn du es mal 30 Zentimeter nimmst, ungefähr 40 Meter. 40 Meter Menschenschlange. Menschen, die ihr Leben gelassen haben, weil eine Katastrophe in dieses Tal kam, weil eine Flutwelle kam. 40 Meter. Ich weiß nicht, ob du noch 50 Meter kennst beim Bundesjugendspielen oder 50 Meter Freistil damals beim Wettkampf. 50 Meter Bahn im Freibad mussten wir dann schwimmen oder 100 Meter. Ich weiß noch, wie anstrengend das war, dass ich nach 100 Metern fast komplett ohne Luft dann an die Wand angeschlagen habe beim Schwimmen. 40 Meter bei 135 Menschen. Jetzt können wir weitermachen. Wisst ihr, was am 26. Dezember 2004 passiert ist? Weiß es noch jemand? Am zweiten Weihnachtstag 2004, da gab es genau, in Sumatra gab es einen Tsunami, einen gewaltigen Tsunami in Asien, Sumatra. Damals kamen 228.000 Menschen ums Leben. 228.000. Wisst ihr, wie lang eine Menschenschlange von 228.000 Menschen wäre? Ungefähr 6,9 Kilometer, also ungefähr 7 Kilometer. Okay, dürft euch setzen. Danke. 7 Kilometer. Wenn man nun 5,7 Milliarden Menschen, ja, 5,7 Milliarden Menschen in eine Reihe stellen würde, die Jesus nicht kennen, die, wenn sie heute sterben, nicht in die Ewigkeit zu Gott gehen, sondern in die andere Ewigkeit gehen, nämlich nicht beim Vater. Das heißt, wenn Jesus heute wiederkommen würde, wären sie nicht gerettet. Diese 5,7 Milliarden Menschen. Weißt du, wie lang diese Schlange wäre? Um das mal zu verdeutlichen, ne? Diese Schlange würde hier in Bremen anfangen, oder sagen wir mal in der Mitte vom Äquator, also in Kamerun, und sie würde dann über den Atlantik laufen, dann Nordamerika, Südamerika, Mittelamerika, über den Pazifik, Japan treffen, China treffen, Russland treffen, also Asien, Osteuropa und würde wieder hier bei uns ankommen. Das wäre das erste Mal. Und dann würde diese Menschenschlange, diese 5,7 Milliarden Menschen, ein zweites Mal um die Erde laufen. Und ein drittes Mal. Und ein viertes Mal. Und ein fünftes Mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Fünf Schlangen, fünfmal um die Erde mit Menschen? Und nicht nur fünfmal, sondern 10-mal, 20-mal, 30-mal, genauer gesagt, 42 Mal. 42 Mal. Oder 4,5 Mal die Entfernung Mond-Erde zurück. Das ist die Entfernung ungefähr an Menschen, Schlange. Dicht an dicht gestellt. Das sind die Menschen, die heute Jesus nicht kennen. Und wenn du das vor Augen hast, Gott sieht diese Menschen heute Morgen. Gott sieht jeden Einzelnen, so wie er dich sieht und wie er mich gesehen hat. Ich habe damals gesagt, Gott, wo bist du denn? Es gibt dich doch gar nicht. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich bin zwar evangelisch aufgewachsen, bin getauft, konfirmiert. Und Gott hat mich gesehen, mich, Andreas, hat er gesehen, genauso sieht er dich. Und genauso sieht er jeden einzelnen von diesen 5,7 Milliarden Menschen heute Morgen auf dieser Erde, ob das ein kleines Baby ist oder ob das eine alte Frau ist mit 92 Jahren. Okay? Und wenn du das siehst, macht Church, Gemeinde, Kirche, Royal Ranger, Team auf einmal Sinn. Wenn du das siehst, verstehst du, dass Gott Menschen erreichen möchte. Jetzt können wir natürlich nicht 5,7 Milliarden Menschen erreichen. Das wäre viel zu groß. Da wären wir völlig überfordert. Aber ich möchte herausfordern, Ecclesia Bremen. Wie wäre es denn, wenn wir nur 1% der Stadt Bremen erreichen würden? In der Stadt Bremen. 1% der Stadt Bremen, der Einwohner. Weißt du, wie viele Leute das sind? 1%? Ja, richtig gut, Maiko. 5.600 ungefähr. 5.600 Menschen wären 1%. Die würden ja nicht mal alle reinpassen. Von mir aus könnte man die verteilen auf Kirchen in Bremen. Oder stell dir vor, wir würden 1% von den Leuten im Umkreis von Bremen in der Region Niedersachsen erreichen. Ja? Das ist das, was Gott vorhat. Das ist das, was Gott mit dir und mir vorhat. Und um das abschließend zu sagen, um das ganz praktisch zu machen, bete einfach, Herr, öffne meine Augen ganz neu. Öffne meine Herzensaugen im richtigen Moment, auch im Alltag. Und das Zweite ist, dass du sagst, Gott, gib mir wieder ein weiches Herz. Gib mir ein Herz, was barmherzig ist, was den Nächsten sieht. Und das Dritte ist, Herr, gib mir Kraft, diese Liebe, die du mir jeden Tag gibst, den Menschen zu zeigen, die dich nicht kennen. Das Vierte ist, erzähle von deiner Hoffnung. Wie cool wäre es, wenn du erzählen würdest, was du für eine Hoffnung hast. Hast du eine Hoffnung oder nicht? Ja, klar haben wir eine Hoffnung. Herrlich, Halleluja. Aber oft sagen wir so, ja, ich habe eine Hoffnung. Aber es sprudelt nicht gerade aus uns heraus. Wir sagen, ja, wir haben eine Hoffnung. Wir sagen, Leute, was für eine Hoffnung hast du denn? Und dann kannst du erzählen, was für eine Hoffnung du hast, dass du Gott kennst. Erzähle von deiner Kirche, von deiner Gemeinde. Erzähle von den Royal Rangers. Ja, was machst du denn immer samstags? Ja, ich bin immer am Wildsee. Ja, was macht ihr denn da? Ja, ich bin bei den Royal Rangers. Was macht ihr denn da? Erzähl davon. Und das Letzte ist, erzähle von Jesus. Erzähle von deiner persönlichen Geschichte, wie du Jesus erlebt hast, wie du Gott kennengelernt hast und was Gott in deinem Leben tut. Wenn du das tust, ganz einfach, ganz simpel, dann werden Leute hellhörig, dann werden Leute merken, ey, cool, das brauche ich auch, das will ich auch, ich will auch diesen Jesus kennenlernen. Amen. Amen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns sieht und dass du ein Gott bist, der uns die Augen und unsere Herzen neu öffnen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du ganz neu, dass wir uns ganz neu erkennen, wie du uns wirklich siehst und was du vorhast mit uns. Danke, dass es kein Zufall ist, dass wir auf dieser Erde sind. Danke, dass es kein Zufall ist, dass du uns gerufen hast bei unserem Namen. Danke, dass es kein Zufall ist, dass Leute vielleicht heute Morgen hier im Gottesdienst sind oder das im Internet hören, die dich noch gar nicht kennen und die sagen, ja, wo ist denn da ein Gott? Gibt es da wirklich einen Gott? Danke, dass es bei dir keine Zufälle gibt. Danke, dass du jeden Einzelnen mit Namen kennst. Danke, dass du meinen Namen kennst. Danke, dass du Heiko kennst, Herr. Danke, dass du Anna-Sophie kennst. Du kennst jeden hier in diesem Raum und du hast mit jedem von uns einen genialen Plan vor. Ich bete, dass du ganz neu eine Vision schenkst. Dass du unsere Augen öffnest, so wie du dem Diener von Elisa die Augen geöffnet hast. Dass wir mit unseren Augen, unseren Herzen sehen, was du tun möchtest. Herr, öffne unsere Augen einfach, Herr. Sprich durch dein Wort und hättest du sagen, ja, Herr, ich möchte dir begegnen und ich möchte das tun, was du mir sagst. Amen.